So. So, ja. Dann kann ich ja jetzt langsam mit meinem Vortrag loslegen. Wer sich fragt, was das gerade war, also mein Laptop ist blöderweise der VGA-Ausgang defekt, deswegen musste ich mir eins von einem Bekannten leihen. Blöderweise hat der einen Passwortschutz drin und das Passwort kenne ich nicht. So, also dann herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Passt zum Vortrag, genau. Passwort-Vortrag muss ausfallen, weil das Passwort keiner kennt. Eine Warnung vorneweg, wenn ich zu schnell sprechen sollte, zu sehr nuscheln oder sechseln, sagt Bescheid, dann versuche ich das zu ändern. Ihr könnt auch gerne reinrufen. Ansonsten mein Vortrag, die Kunst, ein starkes Passwort zu finden und zu schützen oder sichere Passwörter. Es ist ein Einsteigervortrag, den ich ursprünglich mal für die Chemnitzer Linux-Tage konzipiert habe und den ich hier dann mit einer kleineren Überarbeitung nochmal zum Besten geben werde. Vorneweg zu mir. Okay, das geht nicht. Okay, jetzt geht das auch. Vorneweg zu mir, also ich bin seit einigen Jahren in der Sicherheitsbranche aktiv als Unternehmensberater mit Schwerpunkt auf Social Engineering, Security Awareness und Counterintelligence. Ich habe in Magdeburg Bildungswissenschaften und Psychologie studiert, komme also aus der nicht-technischen Ecke. Wir haben in Magdeburg ein Institut für Sicherheitsforschung gegründet und geben im Rahmen des Instituts dort ein Journal zur Sicherheitsforschung heraus. Das heißt also, das ist ein Online-Open-Access-Journal, in dem diverse Artikel zur Sicherheitsforschung, nicht nur IT, sondern auch aus der Politikwissenschaft und Soziologie veröffentlicht werden. Und unter der angegebenen URL kann man sich die Artikel dann runterladen. Da gibt es beispielsweise einen Artikel von mir zum Social Engineering. Da findet man auch was zur Sicherheitspolitik des Heiligen Stuhls im Zweiten Weltkrieg und so weiter und so fort. Das ist also wie gesagt Open Access, also online verfügbar als PDF, voll zitierfähig. Und wer Interesse hat zu publizieren, kann mich gerne da kontaktieren. Wir suchen immer Autoren, die in dem Bereich etwas machen wollen. Ansonsten ist der Vortrag so grob fünf geteilt. Erstmal die Einführung, Motivation, warum das alles. Dann die Fragen, was gefährdet mein Passwort, also was man so als Angriffsvektor bezeichnen könnte. Dann gibt es ein paar Sicherheitsregeln. Und viertens einen Tipp zur Passwortgenerierung, also wie denke ich mir Passwörter aus. Das ist insbesondere dann ein Problem, wenn man sich viele Passwörter ausdenken muss. Ich habe also während meines Studiums als Systemadministrator in Hiwi gearbeitet und musste mir dann regelmäßig Passwörter aus dem Gehirn leiern. Das ist dann doch irgendwann schon mal nervig. Und da gibt es halt so ein paar Tricks, die man anwenden kann. Es gibt auch Programme, die sowas automatisiert machen können und zum Schluss die kleine Zusammenfassung. Ja, Motivation. Also das Passwort ist das Authentifizierungsmerkmal schlechthin. Es ist in der Regel das oder der Schlüssel zu einem Konto oder einem System und wird leider häufig unterschätzt. Ich habe also dazu auch mal einen Artikel geschrieben und wollte den bei mehreren Journalen einreichen. Die haben alle gesagt, Passwörter interessiert doch kein Mensch mehr. Wir machen gerade Biometrie und Kryptographie und weiß der Geier, was denen da alles so eingefallen ist. Fakt ist aber, dass die meisten Systeme, ich schätze mal so 90-99%, immer noch über Passwörter authentifiziert werden. Und deshalb ist natürlich der Anbruch oder Eingriff gegen ein Passwort immer erfolgsversprechend, beziehungsweise eröffnet dann eben so ein System. Und da eben so viele Systeme noch ein Passwort haben, beispielsweise jeder Windows-PC, der im Netz ist und die meisten Rechner, die im Internet hängen, sind nun mal Windows-PCs, wird über ein Passwort aufgemacht, wenn überhaupt, oder geschützt. Und wenn man eben Angriffe auf Passwörter fährt, hat man dort eine relativ hohe Erfolgsquote. Und man kann das Ganze natürlich auch vollautomatisiert machen, also man kann nach Passwörtern fischen, man kann Passwortattacken automatisieren, wie das dann geht, werde ich hier kurz zeigen. Und deshalb ist das natürlich ein interessanter Angriffspunkt. Und zwar ein interessanter Angriffspunkt, sowohl technischer Mittel, ich kann also beispielsweise über Wörterbuchattacken, über Tastaturrekorder auf technischen Wegen versuchen, diese Passwörter zu erlangen. Ich kann das Ganze aber auch auf sozialen Wege machen, also durch Social Engineering. Ja. Und deshalb möchte ich hier ein paar Hinweise zur Erzeugung und zum Gebrauch von Passworten geben, die dann sowohl sozialer als auch technischer Natur sind. Und dann fangen wir gleich an mit den Einführungen. Was gefährdet mein Passwort? Also wie sehen die Angriffsvektoren aus? Ne? Die technische Ebene ist in dem Fall alles, was irgendwie mit Strom zu tun hat und wo man im Idealfall gegentreten kann. Das hat mal ein Professor bei uns an der Uni so gesagt zum Thema Hardware und Software. Die soziale Ebene betrifft dann alle Schnittstellen und Protokolle des menschlichen Miteinanders. Dieses menschliche Miteinander hat für viele Systemadministratoren oder Informatiker leider das Problem, dass es nicht debugbar ist. Also man kann den Leuten da nicht ins Gehirn reinschauen oder da irgendwas fixen oder updaten. Ne? Es gibt einen Satz von Bruce Schneier, der wird häufig gebracht: If you think technology can solve your security problems, then you don't understand the problems and you don't understand the technology. Vereinfacht gesagt, man kann soziale Probleme nicht mit technischen Mitteln lösen. Das betrifft insbesondere Systemadministratoren oder Sicherheitsverantwortliche, die versuchen, mit technischen Mitteln irgendwelche Hürden aufzuhäufen, die dann meistens von den Benutzern umgangen werden oder die Benutzer eigentlich dann behindern. Ne? Es gibt immer dieses schöne Beispiel, man kann natürlich jede Bürotür durch eine Sicherheitstür aus Stahl ersetzen, die 3 Schlösser hat, aber der Benutzer, der dort rein darf ins Büro, muss dann jedes Mal diese 3 Schlösser auf- und zumachen. Und in der Regel wird ihm das irgendwann dann auf den Nerv gehen, sodass er eben nur noch ein Schloss benutzt, wenn überhaupt. Und so ähnlich ist das eben auch mit Passwörtern oder Authentifikationsmechanismen. Um das Ganze nochmal zu trennen oder nochmal kurz zu verdeutlichen, hatte ich mal in einem letzten Vortrag, nachdem es da einige Diskussionen zu gab, mal diesen netten Stein dort oder das Bild eines Steines mit reingenommen. Man kann das natürlich als Stein betrachten, aber wie man an der URL sieht, das Ganze ist ein Faustkeil. Ne? Das ist also ein Werkzeug. Das ist nicht mehr einfach nur ein Stein, sondern das ist etwas, das gebraucht wird. Und um diesen Gebrauch geht es mir hier in der sozialen Dimension oder in der sozialen Ebene. Auf technischer Ebene gibt es verschiedene Angriffsmaßnahmen. Es gibt die bekannten Angriffsmethoden, Verbindungsübernahme oder Abhörmaßnahmen, im Englischen auch Man-in-the-Middle-Attack genannt oder Eavesdropping. Da geht es darum, dass man die Netzwerkverbindung, die irgendwo durchs Netzwerk rauscht, einfach abhört, dass man diese Verbindung kapert, sich dazwischen setzt, als der Zielrechner ausgibt und das Opfer wählt sich dann oder lockt sich dann dort auf dem System ein und erkennt nicht, dass das eben nicht das Originalsystem ist, sondern ein Angreifer, der das Passwort mitschneiden möchte oder sonst irgendwie an das Passwort rankommen will. Dieses Problem kann man umgehen, indem man vertrauenswürdige Kanäle einsetzt. Das heißt also in der Praxis im Internet oder nicht vertrauenswürdigen Netzen, man muss auf Kryptographie vertrauen. Das heißt also beispielsweise die ganzen Remote-Logins nur noch per SSH erledigen. Das ist ja inzwischen auch Standard. Also vor 10 Jahren sah das Ganze noch etwas anders aus. Da ist noch sehr viel Telnet und FTP unterwegs gewesen. Inzwischen ist ja zum Glück SSH durchaus zum Standard. Im Web gilt dann eben, dass man Webseiten mit SSL aufrufen sollte. Also bei Banking-Seiten oder Login-Seiten ist das ja inzwischen auch schon häufig Standard, dass dieses Login bzw. der Verkehr per SSL verschlüsselt wird. Ansonsten kann man VPNs, also virtuelle private Netzwerke, aufbauen, um sich beispielsweise ins Unternehmensnetzwerk oder Netzwerk der Universität einzuwählen und den Verkehr dort zwischen den beiden Endpunkten zu verschlüsseln. Für Anwendungsprogramme wie E-Mail oder Co. kann man dann auf GNU-PG, GPG zurückgreifen, um Anwendungen zu verschlüsseln oder eben auch vertrauliche Daten. Es gibt Dienste, die schon angesprochenen Telnet, RSH, FTP und so weiter und so fort, die Passwörter im Klartext übertragen. Diese Dienste muss man sofort austauschen, wenn dort Passwörter übertragen werden. Wenn man FTP nur benutzt, um Daten zum anonymen Download anzubieten, ist das okay, aber sobald dort ein Benutzername oder ein Passwort notwendig ist, austauschen unbedingt gegen SSH. Man kann auch mit SSH eben SFTP oder SCP emulieren, das heißt also die klassischen FTP und RCP Befehle nachstellen. Das heißt also, ich kann SSH auch zum Download oder Bereitstellen von Dateien verwenden, die dann verschlüsselt übertragen werden, ohne dass der Benutzer ein Login auf meinem Rechner benötigt, beziehungsweise ich kann dessen Login sperren. Das geht also auch. Andere Angriffsmethoden sind Tastaturrekorder, Wanzen und Kameras. Das geht dann so ein bisschen in den Bereich Geheimdienste bzw. organisierte Kriminalität. Kann den einen oder anderen aber durchaus treffen, wenn man beispielsweise am Geldautomaten mit der EC-Karte Geld abheben will. Denn dort gibt es immer häufiger entweder manipulierte Tastaturen oder einfach Kameras, die irgendwo installiert sind. Genauso kann man natürlich auch ausspähen, was man am Rechner eingibt. Also es gab einen Fall, der ist bei Heise dokumentiert worden. Ich glaube 2000, 2001 in dem Dreh rum ist das FBI bei einem amerikanischen Mafia-Boss eingebrochen und hat in dessen Arbeitszimmer eine kleine Kamera installiert, die eben den Rechner ausspioniert hat, also den Schreibtisch gefilmt hat. Und da wurde eben halt gefilmt, welche Passwörter bzw. was der halt an der Tastatur eingegeben hat. Und so kamen die Leute halt vom FBI an das PGP-Passwort des Mafia-Boss und konnten dann vor Gericht seine E-Mails komplett entschlüsseln, weil sie dieses Passwort kannten. Das ist also durchaus ein Problem. Das betrifft auch dann beispielsweise Mitarbeiter in Unternehmen oder Behörden, die Kundenverkehr haben. Wenn also dort irgendjemand rumsteht und zuguckt bei der Arbeit, kann der durchaus mal einen Blick auf den Rechner oder die Tastatur werfen und dort Sachen mitnehmen. Das betrifft auch, wenn man irgendwo unterwegs ist, also im ICE arbeitet oder am Flughafen oder im Flugzeug sitzt und irgendwie an seinem Rechner irgendwas eingibt, dann kann man das durchaus mal mit beobachten. Es ist immer wieder erstaunlich, was für Sachen man im ICE zum Beispiel sieht, wenn die Leute dort eben an ihren Laptops arbeiten. Der vierte Punkt ist dann die kompromittierende Strahlung. Da wird es dann wirklich geheimdienstlich. Also das ist im Prinzip so, dass jeder stromdurchflossene Leiter ein Magnetfeld emittiert und dieses Magnetfeld oder aus diesem Magnetfeld, das kann man aufzeichnen und da kann man eben auf die gewollte Strahlung, sprich auf das, was dort übertragen werden soll, zurückschließen. Das heißt also beispielsweise jede Tastatur und jedes Tastaturkabel erzeugen ein magnetisches oder elektromagnetisches Feld. Und das kann man mitlesen und das kann man mit geeigneten Geräten dann mitschneiden und dann kann man aus dieser Strahlung, die man auch mitgeschnitten hat, zurückrechnen, welche Tasten da gedrückt wurden. Das ist technisch machbar, allerdings kostet die Ausrüstung dafür ein paar Euro, also das kann jetzt nicht der Fischer von nebenan machen, also der jetzt ein paar Facebook-Konten knacken will oder so, sondern das ist dann wirklich eine Sache für den Geheimdienst. Man sollte aber darauf achten, dass man die gewollte Strahlung eingrenzt, sprich WLAN, Bluetooth, Infrarot, beziehungsweise auch diese ganzen Funktastaturen, die sind auch durchaus problematisch. Wir hatten auf Arbeit eine Zeit lang diese Dinger standardmäßig zu unseren PCs mitgeliefert bekommen und dann hatten wir irgendwann das Problem, dass wir 4 oder 5 solche Logitech-Funktastaturen im Büro hatten und die dann kreuz und quer gefunkt haben. Das heißt also, ein Mitarbeiter konnte dann auf einmal auf dem Rechner des anderen Mitarbeiters tippen und dessen Maus da steuern, also weil die schon untereinander gar nicht mehr sich auseinanderhalten konnten. Und die Sicherheitsmaßnahmen bei den Dingen sind einfach nicht existent, also die kann man relativ einfach mitschneiden. Wenn man Strahlung abschirmen will oder Strahlung eingrenzen will, dann kann man auf Schirmung zurückgreifen, also den faradäischen Käfig. Es gibt beispielsweise Tapete zu kaufen, in die Silberfäden eingearbeitet sind, die dann einen solchen faradäischen Käfig aufspannen, das heißt also diese Schirmung diese Strahlung abschirmen. Es gibt auch Hühnerdraht, also es gibt Firmen, die haben dann ganz einfach vor ihre Fenster dann so ein Hühnerdraht gespannt, also diesen dünnen Zaun, oder sichern damit ihre Netzwerkkabel, wenn die beispielsweise zwischen mehreren Gebäuden gezogen sind. Und ansonsten natürlich Kryptographie, wenn man also irgendwas überträgt über Netzwerkkabel oder ähnliches und dieses Netzwerkkabel ist irgendwo exponiert, dann sollte man auf Kryptographie zurückgreifen. Ja, jetzt kommen wir zur sozialen Ebene, Social Engineering. Dazu habe ich einen relativ langen Artikel veröffentlicht. Der ist einmal in der Datenschleuder des Chaos Computer Clubs erschienen, also in der Ausgabe, ich glaube 92 ist das oder 94. Also relativ neu, den gibt es inzwischen komplett online. Also die gesamte Ausgabe ist online beim CCC verfügbar. Da ist auf dem Titelblatt so ein ThinkPad mit einer Axt drin. Da ist dieser Artikel auch drin. Beziehungsweise bei uns im Journal ist der Artikel auch nochmal komplett erschienen, samt Bibliografie. Also in der Datenschleuder haben sie leider die 5 Seiten Literaturverzeichnis rausgeschnitten, was natürlich wieder für einen Psychologen so eine Art Todesurteil ist. Und deswegen haben wir den Artikel nochmal komplett online gestellt. Ja, Social Engineering ist im Prinzip nichts anderes als Trickbetrug oder so Sachen wie, warum soll ich versuchen, das Passwort zu knacken oder zu cracken, wenn ich doch nur die Sekretärin anrufen muss, mich als Systemadministrator ausgeben muss und sie dann nach ihrem Passwort fragen muss, ne, und sie es mir dann in der Regel auch gibt. Also das funktioniert wunderbar. Solche Betrugsmaßnahmen funktionieren aus psychologischer Sicht insbesondere dann, wenn das Opfer sich für unfehlbar und unbetrügbar hält. Also je selbstsicherer sich das Opfer ist, desto leichter kann man es eigentlich manipulieren und dazu bringen, einem das Passwort zu übergeben. Und das funktioniert eben auch gerade mit Passwörtern sehr gut. Wie gesagt, der Fall einfach mal, ich habe das mal testweise gemacht oder ich mache ja auch solche Unternehmensberatungen und Prüfungen in Unternehmen und habe dann dort einfach die Sekretärin angerufen, habe gesagt, ich bin der Systemadministrator für den Mailserver zuständig. Wir haben ein Riesenproblem und ist gerade alles zusammengebrochen. Wir müssen das jetzt testen und um das mal sicher zu testen, brauchen wir mal einfach von Ihnen den Benutzernamen und das Passwort. Und schon hatte ich das Ding. Und damit ist natürlich dann das Passwort bekannt und ich kann dann mit dem Account alles machen, was ich will. Und das ist eben eine Angriffsmethode, wo dann eben technische Maßnahmen, so gerne Systemadministratoren oder Informatiker auf Technik vertrauen, wo die eben nicht greifen, weil das ist eine rein soziale Komponente und da kann man nur mit sozialen Maßnahmen gegen vorgehen. Wenn man Sicherheitsstrategien aufbauen will, also es nicht nur um den eigenen Rechner zu Hause geht, den einen Laptop, den man hat oder den einen PC, sondern um mehrere Rechner, dann sollte man auch bei dieser Sicherheitsstrategie gerade Passwörter und Authentifikationsmechanismen mal im Hinterkopf mit ausbreiten und sich überlegen, was man da machen kann. Zum einen ist es sinnvoll, dieses Konzept der Verteidigung in der Tiefe zu übernehmen, das heißt, dass man die Teile des Netzwerks gegeneinander abschottet. Wenn man also ein Riesennetzwerk hat mit 500 Rechnern, dann sollte man die auch intern beispielsweise nach Abteilungen oder Fakultäten, Instituten oder sonst irgendwas abschotten und den Zugriff innerhalb des Netzes unterbinden, damit, wenn ein Rechner eben manipuliert oder übernommen wurde, der nicht sofort Zugriff auf alle anderen hat. Dann ganz wichtig, den physikalischen Zugriff auf Rechner unterbinden. Gerade in Unternehmen ist es häufig so, dass dann in Büros mit Kundenverkehr die Rechner einfach offen stehen. Da ist dann eben kein Passwort vergeben, kein Bildschirmschoner aktiviert mit Passwort, sondern da kann jeder, der vorbeigeht, in den Rechner, an den Rechner rangehen und dort irgendwas machen. Man kann auch aus Sicht des Systemadministrators die Rechte der Benutzer, soweit es geht, einschränken, insofern das Betriebssystem das unterstützt. Also das ist ja beispielsweise bei Windows dann doch eher ein Kampf. Bei anderen Betriebssystemen gibt es da feinere Granulierungen. Allerdings führt das häufig auch dazu, dass zu starke Einschränkungen gerne umgangen werden. Wenn ich also meinen Benutzer gängle und irgendwie da an die Kandare nehme, dann umgehen die das gerne mal. Und das ist immer das klassische Beispiel, wenn ich da eben so extreme Sicherheitsmaßnahmen einfüge, dass die beispielsweise alle 2 Wochen ihr Passwort wechseln müssen und dieses Passwort dann 50 Zeichen lang sein soll, dann führt das in der Regel dazu, dass die ihr Passwort auf den Post-it-Zettel schreiben und den Post-it-Zettel an den Monitor pappen. Und dann ist natürlich diese ganze Sicherheitsmaßnahme von den Benutzern ad absurdum geführt worden. Eine weitere Möglichkeit, die existiert, oder was man unbedingt machen sollte, ist Mitarbeiter und Benutzer über Social Engineering-Angriffe informieren und von Gegenmaßnahmen in Kenntnis setzen. Da sind also die Schulungen zu machen, das ist ein bisschen komplexeres Thema. Was man auch technisch machen kann, ist proaktive Passwortprüfung, also beispielsweise bei Systemen, die PAM unterstützen, also dieses Pluggable Authentication Module, wie beispielsweise bei Linux, bei BSD oder macOS, kann man eben Passwörter, bevor sie geändert oder gewechselt werden, überprüfen auf bestimmte Kriterien. Das heißt, ich lege also fest, dass ein Passwort mindestens 10 Zeichen lang sein muss und mindestens 2 Ziffern und 2 Sonderzeichen enthalten muss. Und dass das Passwort eben alle 60 Tage gewechselt wird und keins der vorherigen Passwörter wieder benutzt werden darf. Das sind eben solche proaktiven Maßnahmen, die man durchaus einführen kann. Und dann gerade für Unternehmen ist es wichtig, dass man auch auf rechtliche Maßnahmen zurückgreift, also dann beispielsweise Abmahnungen ausspricht, Kündigungen etc. und dass man eben das richtige Verhalten dort auch im Rahmen des Arbeitsvertrages dann niederlegt. Ja, und dann sind wir jetzt bei den Sicherheitsregeln, also dem, was man eigentlich zum Passwort sagen muss oder wie man sich ein sicheres Passwort baut. Erste Regel ist, Passwörter müssen unbedingt geheim gehalten werden. Das heißt also, Passwörter nicht weitersagen, Passwörter auch nicht aufschreiben. Das ist insbesondere, ich habe selber solche Fälle schon gehabt, in Unternehmen manchmal problematisch, wo der Chef dann oder Abteilungsleiter halt von seinem Mitarbeiter das Passwort haben will, weil der in Urlaub geht oder sowas. Per se ist es in der Regel so, dass man dazu rechtlich auch nicht gezwungen werden kann. Also der Chef kann nicht hingehen und sagen, ich brauche jetzt mal Ihr Passwort, weil dieses Passwort ja durchaus auch als Identifikationsmerkmal dient. Und gerade wenn jemand anderes mein Passwort und meinen Benutzernamen hat, kann er natürlich unter dieser Identität, also unter meiner Identität dann, irgendwelchen Unsinn treiben und da irgendwas, was weiß ich, den Chef beleidigen, Sachen klauen oder sowas. Und dann steht da erstmal mein Benutzername in den Protokolldateien und ich muss erstmal beweisen, dass jemand anderes dann noch diesen Zugang hatte. Also hier ist insbesondere dann auch darauf zu achten, dass man das Passwort also nirgends weitersagt und eigentlich auch nicht aufschreibt. Ich habe inzwischen aus eigener Erfahrung auch das Problem, dass ich viel zu viele Passwörter mir merken muss. Insbesondere auch Passwörter, die dann alle Jubeljahre mal wiederverwendet werden. Also irgendwie alle 3/4 Jahr muss ich da mal irgendwie so ein Masterpasswort auf dem Server eingeben, weil der neu gestartet werden muss oder so. Und das sind dann halt Passwörter, die man sich nicht ohne weiteres merken kann. Man kann sich solche Passwörter durchaus aufschreiben, man muss dann aber darauf achten, dass dieser Zettel irgendwo verstaut ist, wo der Angreifer nicht sofort rankommt. Also wenn man auf Arbeit halt so ein Masterpasswort oder irgendwie sowas hat, dann sollte man diesen Passwortzettel nicht an den Monitor pappen und eigentlich auch nicht im Büro aufbewahren, sondern vielleicht mit nach Hause nehmen oder in der Brieftasche aufbewahren, damit man eben dort dann bei Bedarf auf den Zettel zugreifen kann, aber irgendjemand, der gerade zufällig im Büro ist oder im Serverraum, diesen Zettel da nicht findet oder sieht. Das heißt also, man sollte da durchaus ein bisschen Kreativität walten lassen, um, wenn man sowas aufschreibt, das Ganze auch irgendwo zu verstecken oder eben so zu platzieren, dass das nicht sofort ins Auge fällt, dass das ein Passwort ist. Ja, dann noch mal ein bisschen in die Technik. Wie werden Passwörter gespeichert? Ich selber bin seit einigen Jahren, also ich bin seit 10, 11 Jahren NetBSD-Benutzer, bin also seit 2000 nicht mehr wirklich mit Linux unterwegs. In den 90ern war ich eine Zeit lang Linux-Benutzer, inzwischen NetBSD-Benutzer, aber im Prinzip ist das bei den meisten Betriebssystemen gleich. In Details kann sich das durchaus ein bisschen unterscheiden, aber das Prinzip ist bei allen Unix-Systemen dasselbe. Passwörter werden natürlich nicht im Klartext gespeichert, denn wenn ich Passwörter im Klartext speichere, kann ich die einfach so auslesen. Ich brauche nur als Root-Benutzer oder als Systemadministrator Zugriff auf diese Datei haben, kann dann mit einem einfachen Cut oder mit einem VI oder mit sonst irgendwas mir diese Datei angucken und kann dann die Passwörter auslesen. Um das zu verhindern, werden die Passwörter gehasht. Hash ist ein englischer Begriff und bedeutet im Prinzip sowas wie mathematische Einwegfunktion. Das heißt also, das ist eine mathematische Funktion, da ist ein bisschen Mathematik hinter, meist irgendwelche Polynome, die da wild durch die Gegend dividiert und multipliziert werden. Und der Hash funktioniert prinzipiell so, dass es sehr, sehr einfach ist, aus dem Passwort ein Hash zu bilden. Das ist eher so diese Einwegfunktion oder die Einwegstraße oder Einbahnstraße, in die man fahren kann. Es ist aber unheimlich kompliziert und rechnerisch und technisch sehr aufwendig, aus dem Hash das Passwort wieder zu rekonstruieren. Das heißt also, aus dem Ergebnis wieder zurückzurechnen. Das ist mathematisch sehr aufwendig oder sollte es zumindest sein. Es gibt in der Geschichte oder seit den 70er Jahren, seitdem das halt verbreitet ist, gibt es verschiedene Hash-Systeme und Verfahren. Das älteste und eins mit der bekanntesten ist dieses CRC32. Das bedeutet ausgesprochen Cyclic Redundancy Check, also zyklischer Redundanzcheck. Und das ist in dem Sinne eigentlich kein kryptografischer Hash, sondern ein Verfahren, um Übertragungen über elektronische Leitungen zu sichern. Das heißt also, man nutzt das als Prüfsummenverfahren. Ein bekannter kryptografischer Hash, der für Passwörter genutzt wurde und auch noch wird, ist beispielsweise MD5, SH1, RMD160, Blowfish und andere Verfahren. Und dieses MD5 und SH1, die sind heute inzwischen mathematisch so weit gebrochen und berechenbar, dass sie als nicht mehr sicher eingestuft werden können. Das heißt also, wenn irgendjemand im Betriebssystem die Auswahl hat, sollte er von denen hier auf alle Fälle die Finger lassen. Ich habe hier mal von einem NetBSD-System den Eintrag aus der etc/passwd rübergezogen. Das ist also hier der Eintrag eines Benutzers. Hier vorne steht der Benutzername, das ist Passwort Test. Dann steht hier dieses Doppelpunkt, das bedeutet ein neues Feld beginnt und $1. Und dieses $1 bedeutet unter NetBSD, dass das jetzt ein MD5-Passwort ist. Also über die Nummerierung wird angegeben, welches Verfahren verwendet wird. Und dann steht hier hinten dieses DI2VQ irgendwas. Das ist eben genau dieser Passwort-Hash. Das Passwort für diesen Benutzer, das ich damals eingegeben habe, war nichts anderes als Passwort. Also einfach nur kleingeschrieben P-A-S-S-W-O-R-T. Und so wird das dann hier in der Datei abgespeichert. Und wenn eben ein Benutzer Zugriff auf diese Datei hat, dann kann er zwar diesen Hash lesen, kann aber daraus nicht zurückschließen, wie das Passwort lautet. Ja. Und genau das ist eben die Sicherungsfunktion dieses Hashes. Hier sind noch weitere Informationen, die User-ID, also welche Nummer der Benutzer hat, wie sein Home-Verzeichnis aussieht, welche Shell er benutzt und noch andere Informationen fürs Betriebssystem. Ich kann so ein Passwort-Hash, also wenn ich diesen Hash, also diese Zeichenkette hier habe, wenn ich die in Erfahrung gebracht habe, weil ich beispielsweise die Passwortdatei kopiert habe, dann kann ich das Passwort des Benutzers zwar nicht erraten, aber ich kann solche Hashes vergleichen. Das heißt, ich gehe einfach hin, stehle die Passwortdatei und nehme dann ein Wörterbuch, beispielsweise die Stichwortliste von Wikipedia, den Duden oder irgendeinen Roman oder einfach nur einen Zufallsgenerator und erzeuge dann die Hashes, alle dieser Wörter, die im Wörterbuch stehen. Das heißt, ich nehme also dieses Verschlüsselungsprogramm, wie hier beispielsweise MD5, und erzeuge einfach für jedes Wort, das im Wörterbuch drinsteht, diesen MD5-Hash. Und dann gucke ich, ob dieser MD5-Hash irgendwo auftaucht. Das heißt also, in dem Fall hier mit dem Anwender, dessen Passwort ja Passwort ist, würde ich spätestens dann, wenn das Programm als Zeichenkette Passwort hasht, herausfinden, dass das derselbe Hash wäre, also dass da dieses DI2VQ rauskommt. Und dann weiß ich, welches Passwort der Benutzer verwendet hat. Diesen Angriff nennt man in der Regel Wörterbuchattacke, weil man eben ein solches Wörterbuch verwendet, um eben Wörter zu hashen bzw. durchzuprobieren, die im Wörterbuch stehen. Das ruht daher, dass viele Anwender sich Wörter ausdenken oder Passwörter ausdenken, die normale Wörter sind. Also so Sachen wie den Namen ihres Ortes oder sonst irgendwas. Es gab vor einigen Jahren, Anfang der 90er, einen Test in Belgien an der Universität und da hat der Systemadministrator sich die ganzen Passwortdateien der Studenten gegriffen und hat einfach so einen Passwortcracker darauf angesetzt und hat festgestellt, dass die häufigsten 4 Passwörter waren der Name des Ortes, ich glaube Löwen oder Leiden, zweite Passwort war Universität, drittes beliebtestes Passwort war Student und das vierte war dann irgendwie Passwort. Ne? Also mit diesen 4 Passwörtern konnte er mehr als die Hälfte aller studentischen Konten knacken. Und die stehen halt im Wörterbuch drin. Deswegen nutzt man solche Wörterbuchattacken als erstes. Inzwischen gibt es auch sogenannte Rainbow Tables zum Downloaden oder zum Kaufen. Das sind also nichts anderes als CDs oder DVDs, in denen diese Passwort-Hashes schon drinstehen. Das heißt also, da ist eine Datei, da stehen dann beispielsweise alle deutschen Wörter, die es in der Wikipedia oder sonst irgendwo gibt, drinnen. Und in der Tabelle daneben oder in der Spalte daneben steht dann halt der MD5-Hash oder der SH1-Hash oder sowas. Das heißt also, wenn ich irgendwie eine Passwortdatei erbeute, die so ein Verfahren verwendet wie MD5 oder SH1, dann muss ich nur in meine DVD-Sammlung reingucken. gucken, wo der Hash auftaucht, und wenn dieses Passwort des Benutzers in einem Wörterbuch steht oder in Wikipedia als Wort existiert, dann weiß ich sofort, welchen Hash er verwendet und wie das Passwort damit aussieht. Interessanterweise benutzen heute kaum noch Betriebssysteme diese SH1 oder MD5 Hashes, allerdings relativ viele Anwendungsprogramme, wie beispielsweise Webforen, also die Forensoftware, ne, die setzt dann einfach nur ein MD5 ein. Thomas Roth hat vor einem Jahr einen sehr interessanten Versuch gemacht, und zwar hat er SH1 Hashes berechnet, das ist also auch ein Prüfsummenverfahren, und hat das für alle 1 bis 6 stelligen Passwörter erstellt. Er hat also eine Wörterbuchattacke gefahren, hat sich also eine Wörterbuchliste bzw. einen Passwortgenerator genommen, der einfach von A bis Z bzw. von AAAA bis ZZZZ und so weiter und so fort alle möglichen Passwortkombinationen durchprobiert hat. Und das hat er auf Amazon Cloud Services gemacht. Also Amazon bietet ja solche Rechner an, man kann sich bei Amazon Rechenleistung mieten. Und dazu hat er die Grafikkarten in diesen Amazon Cloud Services benutzt, also die GPUs. Die Grafikkarten sind für mathematische Berechnung optimiert. Die können sehr schnell sehr viel rechnen. Ja, das ist genau das, was der Mensch hier brauchte. Und das hat er halt gemacht mit diesem Amazon Cloud Service. Das hat 50 Minuten gedauert, um diese ganzen 1- bis 6-stelligen Kombinationsmöglichkeiten durchzuprobieren. Und das hat ihn insgesamt knapp 2 Euro Miete gekostet. Das heißt also, er braucht ein bisschen länger, als die Mittagspause dauert, und hat dann eben alle 1- bis 6-stelligen Passwörter für SH1 Hashes berechnet. Und Kostenpunkt 2 Euro. Ne? Das ist also ein Kaffee in der Mensa oder so. Das heißt also, man sieht hier, dass die Sicherheit hier des Passworts darauf beruht, dass es möglichst lang ist und möglichst viele Kombinationsmöglichkeiten gibt. Neben den Wörterbuchangriffen gibt es auch das reine Durchprobieren. Ne? Das ist also wie bei einem Zahlenschloss, wenn ich irgendwo ich habe an meinem Fahrrad ein so ein Fahrradschloss mit 4-stelligen, also mit 4 Ziffern, und dann muss ich einfach, wenn ich das Ding öffnen will, nur hingehen, bei 0000 anfangen, und spätestens, wenn ich dann bis 9999 alles durchprobiert habe, habe ich das richtige Passwort bzw. die richtige Kennziffer dabei. Genau dasselbe greift auch bei normalen Passwörtern am Computer. Das heißt also, wenn ich alle Passwörter einfach rein kombinatorisch durchprobiere über ein Computerprogramm, muss ich irgendwann die richtige Kombination treffen, egal wie kompliziert die ist. Und um mal zu zeigen, wie lange das ist oder wie kompliziert das ist, habe ich hier ein klein wenig Kombinatorik gemacht. Das heißt also, einfach hier nur aufgeschrieben oder gezeigt, wie viele mögliche Kombinationen man denn mit wie vielen Buchstaben entwickeln kann. Und da gibt es hier oben eine ganz einfache Rechnung. Die Anzahl der Kombinationen besteht aus dem verfügbaren Alphabet hoch der Passwortlänge. Das heißt also, verfügbare Buchstaben sind alle Zeichen, die ich irgendwo auf der Tastatur einhämmern kann. Ich habe das mal an 2 Beispielen ausgerechnet, einfach mal 26 Buchstaben, also einfach nur die Kleinbuchstaben A bis Z gewählt, und habe das Passwort 5-stellig gemacht. Dann komme ich auf 26 hoch 5, das ist also 11,8 Millionen. Wenn ich das Ganze jetzt erweitere auf 99 Buchstaben, also Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen, Unterstriche, Punkte, Doppelpunkte und was da alles so auf der Tastatur rumschwirrt, dann komme ich auf 99 hoch 10. Das ist diese lustige Zahl da. Ich weiß nicht, wie die heißt. Die hat bestimmt auch einen Namen, aber das ist also relativ groß. Und wenn ich jetzt versuchen will, die möglichen Passwortkombinationen zu berechnen, dann kann ich das ja mit einem Computerprogramm machen. Da gibt es bestimmte Cracker, stelle ich nachher noch kurz vor. Die machen das für mich, die brauchen aber eine bestimmte Zeit dafür. Das heißt also, wenn ich davon ausgehe, dass mein Computer 5 Passwörter pro Sekunde berechnen kann, dann bedeutet das, dass ich auf 432.000 Passwörter pro Tag komme. Das heißt, für das erste Passwort, 26 hoch 5 durch 432.000, brauche ich 27,5 Tage. Also nach knapp einem Monat habe ich das Ding durchberechnet. Bei der zweiten Kombinationsmöglichkeit bin ich dann schon bei 570 Millionen Jahrtausenden. Ist also schon etwas länger hin. Das ist also eine Zeit, in der dann auch das Universum nicht mehr existieren wird. Angenommen, mein Computer wird jetzt 1000-mal schneller, das heißt, ich habe jetzt nicht mehr nur 5 Passwörter pro Sekunde, sondern 5000, dann schaffe ich das erste Passwort in 40 Minuten, habe ich also in der Mittagspause durch. Das zweite Passwort ist jetzt auch wesentlich schneller, ich brauche nur noch 570.000 Jahrtausende. Das ist also auch eine Zahl, die ist hier völlig illusorisch, das kann ich ums Verrecken nicht knacken. Das heißt also, wenn ich mein Passwort ausdenke, ist es wichtig, ein möglichst langes Passwort zu haben und möglichst viele verfügbare Zeichen oder Buchstaben zu verwenden. Also Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und so weiter und so fort. Weil dann nämlich die Anzahl der Kombinationen möglichst groß ist und dann eben das reine Durchprobieren auch schon elend lange dauert. Und das ist dann quasi die einzige Verteidigungsmöglichkeit, die ich habe, um mein Passwort gegen Durchprobieren zu schützen. Es muss einfach möglichst lange dauern. Und das Interessante ist ja hier, bei der Berechnung gehe ich halt davon aus, dass der Angreifer weiß, dass das Passwort 10 Stellen hat. Wenn er das nicht weiß, muss er ja vorher noch alle einstelligen, zweistelligen, dreistelligen, vierstelligen, fünfstelligen, sechs, sieben, acht, neunstelligen Passwörter durchprobieren. Das heißt also, die Laufzeit ist jetzt nicht nur 570.000 Jahrtausende, sondern ein bisschen größer. Also auch illusorisch, aber er muss halt eben alles durchprobieren systematisch. Ja, Gegenmaßnahmen gegen Wörterbuchangriffe sind halt Passwortwechsel. Ne? Ich hatte hier eben das Beispiel mit den 27,5 Tagen. Wenn ich alle 7 Tage, oder sagen wir mal jeden Montag früh auf Arbeit, als allererstes mein Passwort wechsle, dann ist dieses Passwort hier noch halbwegs sicher, weil ich ja alle jeden Monat, also nicht jeden Monat, sondern jeden Montag, also jeden Wochenbeginn, ein neues Passwort habe. Das heißt also, wenn der Angreifer 27 Tage braucht, um mein Passwort zu erraten, habe ich schon längst wieder das zweite oder dritte neue Passwort drinnen. Das heißt, er kommt mit meinem alten Passwort nicht mehr rein. Nun wird natürlich niemand jeden Montag sein Passwort wechseln. Deshalb muss man sich überlegen, wie sinnvoll sind solche Passwortwechsel auch. Und hier insbesondere, ich hatte halt mal in der Behörde eine Schulung, da waren die Systemadministratoren ein bisschen, ich würde mal sagen, paranoid-faschistoid drauf. Die haben dort also ihren Benutzern zum jeden Monatsbeginn einen Passwortwechsel aufgezwungen. Das Passwort musste 15 Zeichen lang sein und aus verschiedenen Sonderzeichen zusammengesetzt werden. Und das hat die Benutzer einfach, das ging ihnen so tierisch auf den Nerv, dass die dann wirklich die Passwörter aufgeschrieben haben. Und hier ist eben zu beachten, dass das durchaus ein zweischneidiges Schwert ist. Das heißt, ich kann es technisch erzwingen, deswegen wird das gerne gemacht in Unternehmen, aber ich kann das Ganze auch umgehen, denn spätestens dann, wenn ich mein Passwort auf dem Post-it-Zettel an den Monitor pappe, ist genau diese Sicherheitsmaßnahme irgendwie umgangen. Weil dann kann zum Beispiel die Putzfrau oder mein Bürokollege mein Passwort sehen. Und dann ist überhaupt die Frage, ist das überhaupt notwendig, dass man das jetzt so restriktiv macht? Ne? Wenn ich mir überlege, dass beim zweiten Beispiel das Passwort 570.000 Jahrtausende hält, dann brauche ich das eigentlich nicht alle 30 Tage wechseln. Hat natürlich aber trotzdem den Hintergrund, das ist jetzt nur mit dem Durchprobieren, wenn ich beispielsweise im ICE sitze oder am Flughafen am Laptop arbeite, kann durchaus jemand mein Passwort auch sehen, also daneben stehen und zugucken, wie ich es eintippe, und dann ist ein Passwortwechsel durchaus sinnvoll. Also man sollte Passwörter schon regelmäßig wechseln, aber man sollte sich auch fragen und überlegen, ob es notwendig ist, das jetzt in so kurzen Zeitabständen zu machen. Deswegen hier der Hinweis, Shoulder Surfing, das nennt man halt so, wenn man irgendwie jemandem zuguckt beim Passwort eingeben, könnte mir hier ja auch passieren, wenn ich am Laptop sitze oder als mein Kumpel eben sein Passwort hier eingegeben hat, hätte ich ja auch drauf gucken können, was er da eintippt auf der Tastatur. Ja, ich habe mal hier als Gegenmaßnahme was gezeigt, ich habe mal einen Test gemacht auf NetBSD-System. Man hat dort einen kryptografischen Hash eingesetzt, der nennt sich Blowfish, das ist also ein Verschlüsselungsverfahren. Und das Lustige an kryptografischen Verfahren ist ja, dass die in der Regel so optimiert werden, dass sie besonders schnell sind. Das heißt also, die Mathematiker oder die Entwickler tun alles, um so ein kryptografisches Verfahren möglichst schnell zu machen. Das ist natürlich jetzt bei Passwörtern ein bisschen kontraproduktiv. Wenn ich dort solch ein kryptografisches Verfahren einsetzen will, möchte ich das natürlich besonders langsam haben, um eben dieses Durchprobieren möglichst zu verlangsamen. Und da ist man einfach hingegangen, hat dieses Blowfish bei NetBSD implementiert und hat gesagt, okay, der Benutzer kann festlegen, wie viele Runden Blowfish durchlaufen soll. Das heißt also, eine Runde bedeutet einmal verschlüsseln. Wenn ich zwei Runden habe, wird das einmal verschlüsselt. Das Verschlüsselte wird wieder vorne reingegeben und dann wird er nochmal verschlüsselt. Und bei 10 Runden halt wird es 10-mal durchlaufen gelassen. Das heißt also, ich habe im Endeffekt dann quasi so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Runden mit meinem Eingabepasswort. Jede Runde dauert und kostet Zeit und ich habe das hier in der Tabelle mal aufgezeigt, also mit 10 Runden, das ist die Standardeinstellung, hat damals mein Rechner, das war damals ein Pentium 3, hat er eine halbe Sekunde für gebraucht, um das zu verschlüsseln. Dann habe ich das mal sukzessive erhöht, man sieht das hier anhand der Zeitwerte, beziehungsweise dieser schönen Tabelle, beziehungsweise dieses Graphen, wie sich das hier erhöht und man sieht beispielsweise hier, bei 12 Runden ist man schon bei knapp 2 Sekunden Wartezeit. Das heißt also, wenn ich mein Passwort eingebe, braucht der Rechner 2 Sekunden, um es zu verschlüsseln, um es zu vergleichen und mir das Login zu geben. Und das ist für einen Benutzer eine Wartezeit, die durchaus akzeptabel ist. Also 2 Sekunden beim Login kann man schon mal warten. Und wenn dann eben halt ein Einbrecher oder jemand diese Passwortdatei erbeutet, dann braucht er auch 2 Sekunden, um ein Passwort zu generieren. Das heißt also, er schafft in der Minute maximal 30 Passwörter. Und damit kann man sich dann ausrechnen, je nachdem wie lang und wie stark das Passwort ist, wie lange jemand braucht, um alle möglichen Kombinationen durchzugehen. Und wenn man ganz krass drauf ist, kann man ja auch auf 20 Runden gehen, da wartet man dann halt 10,5 Minuten, ehe das Passwort durchgeneriert ist. Das führt dann allerdings, ich habe das mal spaßeshalber blöderweise bei meinem Netzwerkserver gemacht, das führte dann allerdings dazu, dass mein Client dann immer einen Timeout geliefert hat, weil der Netzwerkserver halt so lange gerechnet hat, bis das Passwort zurückkam, dass der Client gesagt hat, Verbindung abgebrochen und ich konnte mich nicht mehr einloggen. Also da habe ich mich dann quasi selbst rausgeschossen. Aber sowas kann man beispielsweise auch durchaus, diese 8 Sekunden kann man vielleicht für einen Root-Account auf einem Datenbankenserver oder so durchaus akzeptieren. Weil es ist ja nicht so, dass ich mich als Admin alle 10 Minuten mal einloggen muss, dort als Root auf dem Server, sondern das passiert mal halt, ich sag mal, wenn gerade irgendwie die Bude brennt oder irgendwie da ein Riesenproblem vorliegt, dann muss ich mal Root sein und da kann ich halt eben als Admin durchaus mal 8 Sekunden auf das Login warten. Das ist also vertretbar. Also bei solchen Spezialaccounts kann man das durchaus so lösen. Ja, der nächste Punkt, wie man an Passwörter rankommt, ist das Passwörterraten. Das ist eine beliebte Social Engineering Methode, denn die Passwortwahl sagt einiges über den Benutzer aus. In der Regel ist es so, das Passwort muss ich mir einfach merken können und ich kann mir natürlich relativ Sachen einfach merken, die nahe liegen. Kennt denn jemand das Passwort von Fox Mulder aus Akte X? Nein. Das war eigentlich ganz einfach. Also Scully musste ja mal an seinen Rechner rein und saß dann so an seinem Arbeitsplatz und guckte auf dieses Poster. The truth is out there. Und irgendwann fiel ja auf, dass ja Mulder die ganze Zeit auf dieses Poster guckt. Und siehe da, the truth is out there, also dieser Spruch von diesem Alien-Poster, war sein Passwort. Und das ist halt dieser Punkt. Also als ich meinen ersten Computer mit mehr Benutzerbetrieb hatte, also mit Betriebssystem, war mein allererstes Passwort Metallica. Und jetzt könnt ihr mal raten, welches Poster über meinem Schreibtisch hängt. Ne? Also es ist einfach so, dass die Leute sich Passwörter oder Sachen ausdenken, die naheliegen, die ihnen sofort einfallen. Das ist also Name von den Kindern, Sohn, Tochter, Ehemann, Hund, Katze, Maus, Ehefrau, Postleitzahl, Kfz-Kennzeichen, Hochzeitstag, Geburtstag, alles solche Dinge. Problematisch ist gerade bei solchen Daten über die Familie, dass die relativ leicht herausfindbar sind, zum Beispiel in der Personalakte oder gerade im Kollegenkreis weiß man ja dann doch, wie die Kinder vielleicht heißen oder der Ehemann oder die Ehefrau. Lohnsteuerkarte kann man das vielleicht auslesen, wie viele Kinder jemand hat. Oder wenn ich halt solche Sicherheitsüberprüfungen mache, dann suche ich erstmal nach der Person und wenn ich die im Netz finde und die hat einen Blog oder eine Homepage oder jetzt gerade bei Facebook, Facebook sorgt dafür, dass sehr viele Leute Informationen über sich im Netz preisgeben, und sehe, dass die dort irgendwie ein Meerschweinchen, eine Katze oder einen Hund oder so haben und irgendwo finde ich den Namen dieses Tieres, dann gehe ich mal davon aus oder versuche das als eines der ersten Passwörter mit. Und das ist relativ häufig ein Treffer. Also gerade so die Tiernamen sind da sehr beliebt und darüber kommt man dann sehr häufig in solche Systeme rein. Das heißt, solche Passwörter, die man erraten kann oder die man irgendwo herleiten kann, sind absolut verboten, weil da kommt man relativ leicht drauf, gerade bei gezielten Angriffen. Ein weiteres Problem ist Passwörter recyceln. Also heute ist es ja so, dass man nicht nur ein Passwort hat, sondern mehrere Dutzende Passwörter. Und viele nutzen halt eben ein und dasselbe Passwort bei mehreren Webseiten, mehreren Webforen, für E-Mail, für Banking, für sonstige Sachen. Und da ist es dann durchaus problematisch, dass nicht überall die Sicherheit gegeben ist. Also es kann durchaus sein, dass sich mein Mail-Anbieter, Google Mail oder sonst irgendjemand, durchaus Gedanken darum macht, wie er sein System sicher bekommt und das relativ sicher hält. Aber dass eben der hobbymäßige Betreiber des Meerschweinchenforums sich eben diese Gedanken nicht macht und dessen Meerschweinchenforum ist vielleicht angreifbar und unsicher. Und wenn ich natürlich dann bei Google Mail und bei Meerschweinchenforum dasselbe Passwort habe und dann idealerweise auch noch bei dem Forum meine Google Mail-Adresse als Login benutzen muss, dann führt das zu schwerwiegenden Problemen. Und es gab eben dort durchaus Angriffsszenarien gegen einen Manager eines größeren deutschen Industriekonzerns. Da hat man dann ein bisschen Spearphishing betrieben, das heißt, man hat dann geguckt, ob man irgendwie Namen von Bekannten von ihm rausbekommt. Das lief dann über Stay Friends, also diese Seite, wo man hier Klassenkameraden finden kann. Hat dann dort Klassenkameraden von ihm identifiziert, hat sich als diese ausgegeben, hat ihn dann auf ein Forum für einen Fußballverein gelockt oder gelotst, wo man eben wusste, dass er Fan dieses Vereins ist. Und dann hat er sich dort angemeldet und siehe da, der Mensch war so clever und hat für das Forum dasselbe Passwort verwendet wie für seinen Account im Unternehmen. Und da die Angreifer eben dieses Forum betrieben haben, konnten sie natürlich das Passwort sofort auslesen und wussten damit auch oder haben es dann einfach probiert und haben festgestellt, dass dieses Passwort auch bei seinem Benutzeraccount auf Arbeit funktioniert und konnten so seine Daten klauen. Interessanterweise war sein Passwort dann natürlich auch noch der Name der Stadt, in der er stationiert war. Also noch nicht mal besonders clever gedacht. Ne? Das heißt also, auf keinen Fall sollte man überall dasselbe Passwort verwenden. Ne? Also insbesondere nicht wichtige Passwörter. Also Passwörter für E-Mail-Konten, für Konten an der Uni oder auf Arbeit oder fürs Banking oder für sonstige wichtige Sachen sollte man unbedingt überall variabel halten, also nicht immer dasselbe verwenden. Wenn man sich jetzt irgendwie bei solchen Foren anmelden will, ist es sinnvoll, dafür eine eigene E-Mail-Adresse zu generieren, irgendwo bei gmx oder web.de, sich so eine Wegwerfadresse zu holen, und da kann man sich dann halt bei Meerschweinchenforum oder Katzenforum oder sonstigen Forum anmelden und kann dann beispielsweise auch bei den ganzen Haustierforen immer dasselbe Passwort verwenden. Das ist dann ja nicht so schlimm, wenn halt nur dieser eine gmx-Account und die Meerschweinchen- und Katzenforen da geknackt werden. Aber man sollte eben um Himmels Willen nicht die wichtigen Passwörter dort benutzen. Ja, und dann bin ich dann auch schon bei dem Punkt Passwortgenerierung. Wie kann ich mir Passwörter ausdenken? Es gibt einen einfachen Trick, um ein relativ kompliziertes Passwort auszudenken, das man sich aber noch merken kann. Man nimmt einfach einen Satz und zieht die Initialen zusammen, sprich die Anfangsbuchstaben oder die Endbuchstaben. Ich habe also hier mal so einen Satz genommen von Friedrich Schiller. Wem der große Wurf gelungen, Komma, eines Freundes Freund zu sein, Punkt, Strich, Friedrich Schiller, Komma, 1805. Die Sonderzeichen sind wichtig, also das Komma und der Punkt und die Jahreszahl kann man damit reinnehmen. Und dann nimmt man einfach hier die Anfangsbuchstaben, ne, dieses W, D, G, W, G, Komma und so weiter, und zieht das hier unten zu einem Passwort zusammen. Und dieses Passwort ist relativ lang und das ist auch kryptografisch relativ sicher, weil das ist eine Kombination, da kommt man so ohne weiteres nicht drauf. Das ist also nicht erratbar. Man kann es sich leicht merken, indem man sich halt diesen Satz nur merken muss und die Anfangsbuchstaben. Und wenn man das Passwort öfters und längere Zeit benutzt, dann merkt man sich das Passwort auch relativ gut automatisch. Man kann auch Wörter und Zahlen mischen. Ich habe hier einfach mal beispielsweise Ringparabel genommen und habe dann da einfach die Ziffern zwischengehauen an zweiter Stelle. Oder hier Lessing mit seinem Geburtsdatum einfach ineinander verzahnt. Oder hier dann Gotthold und Ephraim. Ephraim rückwärts und Gotthold und dann wieder so ineinander verzahnt. Es gibt durchaus solche Crack-Programme, die eben Passwörter durchaus generieren, die aneinander gekettet sind. Also wenn hier zum Beispiel Gotthold Ephraim stünde oder Friedrich oder Schiller 1805 oder sowas, sowas generieren die dann auch. Das ist also, das reicht nicht mal unbedingt aus, um ein sicheres Passwort zu generieren. Deshalb ist es durchaus sinnvoll, solche komplizierteren Verzahnungsverfahren, sage ich mal, aufzubauen. Und wenn man sich das halt gemerkt hat, dass man Lessing und sein Geburtsdatum genommen hat oder Schiller und sein Todesdatum oder sonst irgendwas, dann kann man das durchaus schon relativ gut sich merken und auch hat ein relativ sicheres Passwort. Eine andere Sache ist das berühmte, berüchtigte Leadspeak, also diese lustige Sprache, die da mal irgendwo in welchen Webformen entstanden ist, wo man eben Buchstaben und Zahlen austauscht. Ne? Also hier dienen die 3 eben als E, die 5 als S und das ist dann hier die 4 in A. Und so kann man eben beispielsweise hier oben nochmal Buchstaben oder Zahlen austauschen. Ne? Da macht man aus dem 1805 halt ein 18O5 oder aus dem E von eines Freundes macht man dann halt eine 3 oder sowas. Und dann hat man auch nochmal ausgetauscht. Eine andere Sache, die auch gut funktioniert, so man denn einen Dialekt hat, kann man ihn auch nutzen. Der klassische Magdeburger kann ja das G nicht aussprechen, deswegen heißt das vorige Sankt in Magdeburg oder für den Sachsen unter uns das Motschetiebschen. Wer weiß, wer das ist, was das ist? Das ist der Marienkäfer, genau. Das steht auch kaum in einem Wörterbuch drin. Ne? Also wenn man da irgendwo in Chemnitz oder so ist. Ich hatte das Vergnügen, meinen Wehrdienst im Erzgebirge zu verleben. Es war eine sehr spannende Erfahrung, was die Dialekte anging. Also wenn man sowas hat, solche Begriffe kennt, dann kann man die natürlich auch mitverwenden und dann irgendwie verwursten, so man denn einen Dialekt hat. Ja, man kann Passwörter auch automatisch generieren. Es gibt ein einfaches Programm, das nennt sich Shuffle. Das gibt eine zufällig permutierte Liste der Argumente aus. Ich kann also Shuffle hinten eine beliebige Liste ranhängen. Das können Zahlen sein, Buchstaben. Ich kann auch ganze Wörter dort ranhängen, beispielsweise aus einer Textdatei. Das weiß ich, die Ode an die Freude als Textdatei nehmen. Und dann sage ich ihm hier mit minus P 4, gib mir 4 zufällig ausgewählte Elemente in zufälliger Reihenfolge wieder aus. Und dann komme ich halt hier eben in dem Beispiel natürlich eine Zahl zurück. Bei der Ode an die Freude würde ich dann 4 zufällig ausgewählte Wörter aus diesem Ding bekommen, aneinander gehängt. Es gibt übrigens in der US-Armee, oder die US-Armee hat sich in den 80ern Gedanken gemacht, wie man sich Passwörter ausdenkt, die automatisiert und merkbar sind. Und da kam halt so eine Standardpublikation, NIST, also National Institute of Standards and Technologies, das ist die amerikanische DIN, Special Publication Pub irgendwas 181, Standard for Automated Password Generator. Da haben die sich also ein Programm bzw. einen Algorithmus ausgedacht, der zufällig, aber aussprechbare Passwörter generiert. Also nicht solche Kombinationen mit CXZY, was vielleicht im Polnischen oder Tschechischen aussprechbar ist, im Deutschen aber nicht. Und da haben die sich eben halt so einen Algorithmus ausgedacht, der von Programmen wie APG umgesetzt wird. Es gibt also ein Programm, APG, Advanced Password Generator, der genau diesen Standard umsetzt. Und damit kann man sich dann beispielsweise verschiedene Passwörter automatisch generieren lassen. Das ist also so, wenn man selber sich keine Passwörter mehr ausdenken kann oder einfach mal 500 neue Benutzer einrichten will, dann sagt man halt hier eben APG, gib mir bitte 10 Passwörter, die ganzen sollen aussprechbar sein, das ist dieses A0, und die sollen halt zwischen 8 und 12 Zeichen Länge haben. Und dann knallt er mir hier 10 so eine zufällig generierten Passwörter aus, die dann mehr oder minder aussprechbar sind. Das ist jetzt natürlich ein englischer Algorithmus, also der englischen Sprache angelehnt, aber man kann sich die Daten dann doch noch halbwegs, also man kann sich diese Wörter halbwegs noch merken und aussprechen. Das ist also insbesondere dann sinnvoll, wie gesagt, wenn man selber viele Passwörter sich ausdenken muss, weil man halt eben viele Logins oder ähnliches bauen muss. Und man kann dieses Ding auch automatisiert einbauen. Also ich habe das mal hier in einem, ich habe das mal hier in einem Beispiel gemacht. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter, wo ich halt eben für einen Server halt einen Haufen Passwörter bauen musste. Erstmal ein bisschen Last erzeugen. Also das Problem ist bei APG, da ist halt ein Zufallsgenerator drin. Und der braucht halt ein bisschen Rechenlast. Also die CPU muss arbeiten. Deswegen lasse ich im Hintergrund einfach mal einen Feind über etc laufen und lasse dann mit XOXMD5-Summen generieren, die dann wieder nach DEFNULL verschwinden. Das heißt also nur, der Rechner soll einfach arbeiten. Man kann auch ein Video anwerfen oder sonst irgendwas machen. Hauptsache, der Rechner hat Last. Und dann werden hier eben Zufallspasswörter der Länge Minimum 10, Maximum 14 aus den Klassen SMCL, das heißt also Ziffern, Sonderzeichen, Groß- und Kleinbuchstaben, allerdings ohne Buchstaben 0123 generiert, und diese Passwörter, die generiert sind, dürfen nicht in dieser Datei stehen. Man kann also eine Liste mit verbotenen Passwörtern anlegen, also beispielsweise mit Brandenburg, Magdeburg oder sowas, also als solchen üblichen Passwörtern, dass die da nicht bei rauskommen. Und dann zieht er sich aus Shuffle halt noch so einen Initialisierungsvektor, sprich so eine Zufallszahl für den Zufallszahlengenerator mit raus. Und dann haut er mir hier haufenweise Listen von solchen lustigen Passwörtern raus. Das ist also hier dann ein bisschen komplexere Einbindung in ein Shell-Skript, das ich mal für einen Datenbankserver benutzt habe. Wo also ich haufenweise PostgreSQL-Benutzer anlegen musste, das nicht von Hand machen wollte, und habe dann hierüber für PostgreSQL quasi die Passwörter vergeben. Das ist also gerade für den Systemadministrator dann ein schönes Werkzeug. Ja, ein kleiner Hinweis noch, ich habe es nur noch als Ergänzung mit aufgenommen. Man kann natürlich Authentifikation auch per Multifaktor-Verfahren machen. Das heißt also nicht nur ein Passwort, sondern beispielsweise solche E-Tokens verwenden, wie hier von Aladdin zu sehen. Das sind also solche USB-Sticks oder solche Systeme, die dann beispielsweise meine Workstation mit einem Server synchronisieren, und auf meinem Stick wird dann hier so eine Zeichenfolge angezeigt, und dann muss ich eben beim Login auf meiner Workstation diese passende Zeichenfolge angeben, und dann vergleicht die Workstation die Zahlenfolge, die ich eingegeben habe, mit der Zahlenfolge, die der Server zurückliefert. Das heißt also, hier habe ich nicht nur den Schutz, dass ich ein Passwort habe, das ich wissen muss, dass man mir auch stehlen kann, sondern dass ich zusätzlich diesen Token brauche. Das heißt also, gerade bei besonders gesicherten Rechnern, Servern oder irgendwelchen Zugangstüren, das gibt es auch als Türschloss, diese Dinger, kann man so eben seinen Zugang schützen. Das heißt also, jemand, der dort einbrechen will, muss eben mir das Passwort stehlen und diesen Token in seine Finger bekommen. Ja, also durchaus irgendwie physikalisch nahe kommen. Das heißt also, der böse 16-jährige Hacker aus Pakistan oder China kann das nicht eben per Internet machen, sondern da muss er schon los und muss mir aus der Tasche diesen USB-Stick stehlen. Es gibt auch diesen sogenannten Krypto-Stick von der Crypto Foundation oder Privacy Foundation in Deutschland. Da kann man Passwörter auch speichern. Also da hat man dann ein Master-Passwort, und dann werden halt zum Beispiel PGP-Schlüssel dort gesichert, und man muss sich nur noch ein Passwort für diesen Tresor merken und nicht mehr tausend andere Passwörter, die man dann dazwischen speichern kann. Ja, Zusammenfassung, nochmal kurz zum Mitschreiben, so als Punkt: Verwenden Sie kein Passwort, das erraten werden kann. Das machen die Angreifer, das funktioniert sehr gut. Kein Passwort verwenden, das in einem Wörterbuch steht. Ein langes Passwort mit Groß- und Kleinschreibung, Zahlen und Sonderzeichen, also Minimum 10 Zeichen, je mehr, desto besser, 15, 16 Zeichen ist relativ sicher. Das Passwort muss geheim bleiben, man sollte das auch keinem Arbeitskollegen geben, man sollte sich auch nicht vom Chef dazu verdonnern lassen, das Passwort rauszurücken. Das geht nicht, das darf nicht, das kann nicht sein. Verwenden Sie nicht überall dasselbe Passwort, also wenn Sie mehrere Logins haben, für jedes Login ein eigenes Passwort und auch nicht unbedingt eins, das man durchnummeriert, also Passwort 1 für die Arbeit und Passwort 2 für zu Hause, das ist auch eventuell, wenn man das eine Passwort kennt, kann man sich das andere vielleicht herleiten. Passwörter regelmäßig wechseln und damit bin ich dann eigentlich durch. Noch ein kleiner Hinweis, unsere Institutsseite sicherheitsforschung-magdeburg.de, da findet man einiges Material. Ich habe in den letzten beiden Semestern an der Uni Magdeburg eine Ringvorlesung zu dem Thema Sicherheit, also IT-Sicherheit gehalten und organisiert. Und wir haben im letzten Semester die Vorträge mitgeschnitten. Die gibt es online bei YouTube im Kanal Sicherheitsforschung. Ansonsten ist hier meine E-Mail-Adresse angegeben, sagt PGP-Schlüssel. Wer mich also kontaktieren möchte, kann das gerne tun. Bitte nur einen kleinen Hinweis geben, dass es hier um diesen Vortrag ging, damit ich das zuordnen kann. Und ansonsten, zeitlich ist es ein bisschen eng, Fragen schaffen wir nicht mehr, aber ich bin ja noch hier hinten am BSD-Stand. Wenn also noch Fragen sind, können wir das dann gerne draußen machen. Und damit bin ich dann durch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.